ARD. Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Twipsy, dem Maskottchen der Expo 2000.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Who's Your Daddy. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Los, Sabrina!
Komm, Amadeus! Caro! Spring mit!
Sabrina, du bist besser!
Über den Hügel!
Du wirst doch wohl Amadeus schaffen!
Schneller, schneller!
Los, los! Ja! Siegerin!
Gewonnen!
Siegerin! Wir sind die Besten! Caro! Tina Martin, du bist doch scheiße!
Herzlich willkommen, liebe Leute, hier auf unserem persönlichen Martinshof, nämlich der ARD-Audiothek. Hier ist Too Many Tabs und wir sind Caro und Miguel.
Hier riecht's nach Butterkuchen.
Heute auf Amadeus und Sabrina hergeritten.
Ja, ich höre tatsächlich gerade sehr, sehr viel Bibi Blocksberg und auch Bibi und Tina. Ich mache so einen kleinen Rerun. Ich bin irgendwie da nochmal, ja, ich komme nicht mehr los davon.
Hörst du das chronologisch
ja.
oder so
mal
rausgepickt?
Ja, alles aufeinander auf. Ne?
Ja,
also Folge 1 wird Fohlen Felix geboren und... Das musst du natürlich dann begleiten.
Hast du eine Lieblingsfolge?
Oh, ich liebe Papis Pony. Da kriegt Bernhard Blocksberg gewinnt einen Pony im Preisausschreiben. Das finde ich ganz toll. Mir ist als Kind nie aufgefallen, wie doll die ganze Zeit schreien.
Doch, die sind auch pumpig zueinander.
Die sind so pumpig und Bibi ist auf dem Martinshof so krass pumpig. Die ist viel pumpiger als in Neustadt.
Ja, das ist, weil sie hier dann nicht bei der Familie ist, die sie so ein bisschen reguliert.
Ja, sie ist so, also sie ist eine Hexe aus Neustadt und war dann so auf dem Reiterhof und ist dann auf einmal so... Ein Mädchen mit Pferdeverstand.
Ja. Sie ist plötzlich so ein bisschen, ja.
Hey,
Mühlenhofbauer,
man darf nicht durch den Wald fahren. Bibi, ja. Du kommst aus fucking Neustadt, du kommst nicht aus Falkenstein.
Richtig. Sie maßregelt Erwachsene auch permanent.
Ja, und Tina ist auch so eine krasse Besserwisserin. Bibi und Tina wissen erstmal alles besser als alle Tierärztinnen, generell als Frau Martin und irgendwie auch alle Leute, die da irgendwas arbeiten.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin nie so richtig in das Bibi und Tina-Universe reingekommen. Für mich war das irgendwie so neumodischer Scheiß. Ich wollte bei Bibi Blocksberg in Neustadt, das war mein Grind. Benjamin Blümchen auch toll, aber dieses mit den Pferden, das hat sich mir nie so richtig erschlossen.
Was ich total liebe, natürlich gibt es davon sogar noch mehr bei den ganz alten Bibi Blocksberg-Folgen, weil die ja noch mal älter sind als Bibi und Tina, diese geilen Ausdrücke, diese 90er-Jahre-Redewendung.
Na hör mal, sagen
Na,
sie
hör mal. Und sagen,
Na hör mal.
Wenn irgend so ein Rowdy kommt im Motorrad oder so an, zu den Pferden, dann sagen sie, ey du Knalltüte. Ich liebe Knalltüte.
Ach, ich liebe die Folge, die Zauberlimonade, wo der Bürgermeister dann immer alles mit I am
Bibi
Ende sagt.
Bibi Blocksbergi.
Bibi Blocksbergi, ich habe nicht die falsche gemacht. Die.
Boah, die Folge, wo Bernhard Blocksberg einmal weg ist und dann ist er mit der Nachbarin nach Mallorca geflogen.
Mit meinem Koffer?
Ja, weil Barbara immer Spinnenbeinsuppe kocht. Unglaublich, was da alles passiert.
Das war dark.
Aber es ist ein tolles Universum. Also man kann es nicht so unfassbar viel am Stück hören, weil wie gesagt, diese Stimmen dröhnen einem wirklich durch den Kopf. Immer wenn jemand Geschminktes auftaucht, also eine junge Frau auftaucht auf dem Pferdehof, die irgendwie...
Wird die geslutshamed.
Nee, sie wird dann... Was ist das denn für eine Mieze? Holger, du gibst dich mit so einer Mieze ab.
Und kennst du diese merkwürdige Folge, wo es diesen Zauberkater gibt, der Bernhard Blocksberg immer erscheint und dann sich irgendwie so an Bernhard auch ranwanzt?
Er redet die ganze Zeit so.
Oh, Bernhard, dich mag ich.
Ja, ich glaube, der ist schwul, dieser Kater. Er ist nicht so, Bernhard,
du hast aber eine kurze Hose.
Wollen wir zusammen angeln gehen?
Angeln mit mir, Bernhard!
Papi und der Zauberkater scheinen sich richtig gut zu verstehen.
Bernhard, was macht denn deine Hand auf meinem Popo?
Was mich so abfuckt, ist diese ganze Causa Dino. Das ist ja, das sind ja zwei Folgen. Erstmal Dino-Ei, dann großer Dino. Das ist so eine Scheißfolge, sorry.
Statement. Oh Mann, ist dir aufgefallen, das habe ich gedacht, als ich unsere Fotos gesehen habe von unserem Wer-weiß-denn-sowas-Auftritt, dass ich mit dem Schlips ein bisschen aussehe wie Bernhard Blocksberg in Jung?
Da ist nichts falsch dran, ne?
Dankeschön, ich nehme das mal als Kompliment, aber da dachte ich so, oh Gott, Young Bernhard Blocksberg.
Bernhard!
Bernhard, weißt du die Antwort?
Weißt du die kleine Antwort? Ich locke sie aus deinem kleinen Mund.
Naja, gut, okay.
Jetzt mit ist meinem Schluss, Koffer. Du Knalltüte.
Mit meinem Koffer. Naja.
Miguel, mir ist was passiert.
Aber was denn?
Das liegt mir jetzt schon seit ein paar Wochen auf der Seele. Und ich kann erst jetzt drüber sprechen, wollte jetzt nicht vor unseren Gästen und so darüber reden. Ja, es war so, mein Laptop ist ausgegangen, gezwungener Restart. Und dann habe ich den wieder angemacht Und normalerweise, das passiert ja öfter, vor allem bei mir passiert das sehr oft, dann kann man ja im Browser die Sitzung wiederherstellen und alle Tabs wiederherstellen. Alle Fenster öffnen sich dann wieder.
Deine Tabs waren weg.
Alle weg. Und ich konnte sie nicht zurückholen. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe die versucht, da in den Browser irgendwie in den Verlauf zu kommen. Der war leer. Ich fühle mich, ich weiß nicht, ich habe ein Reset in meinem Leben jetzt. Ich bin naked and afraid, ohne
aber,
diese Tabs.
Das ist aber ja bei uns beiden im Leben, was unseren Beruf angeht, auch sowas wie ein Berufsausfall dann.
Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
Nackt.
Ich war erstmal hilflos.
Du bist tap-nackt.
Ich war erstmal hilflos. Ich habe erstmal ein paar Stunden einfach gebraucht, um das anzunehmen. Weil bei mir war es ja extrem. Ich hatte ja 10 Fenster offen, a 50 Tabs ungefähr. Also circa um die 500 und jeder hat mir irgendwas bedeutet. Und es waren tatsächlich manche, wo man dachte, ja gut, kannst du mal zumachen. Aber manche waren einfach wichtig und das waren wie Lesezeichen. Und da wusste ich, da wird noch irgendwas liegen, das brauche ich dann. Und ich muss von vorne mir das aufbauen.
Oh Gott, hast du jetzt Material für 10 Folgen Too Many Tabs einfach so verloren?
Ja.
Oh nee.
Ich glaube ja und ich weiß nicht, was das mit mir macht. Ich weiß nicht, ob dir letzte Woche schon irgendwas aufgefallen ist an mir, ob ich jetzt irgendwie, wie ich jetzt durch diesen Podcast komme.
Ja, du warst ganz abwesend. Das ist mir schon aufgefallen, dass
ja,
das irgendwas belastet.
Ich bin irgendwie orientierungslos, ich habe keinen Kompass mehr.
Oh Gott, ja, das ist eine Sinneskrise ohne diese ganzen Tabs.
Ja,
weißt du, was Bibi Blocksberg an der Stelle sagen würde? Wie kann man den Laptop einfach so ausgehen lassen?
Du spinnst wohl,
du
Tina!
Du spinnst wohl! Sag mal, die Tabs, die sind doch lebenswichtig für dich.
Ganz oft sagt sie auch, hä? Geht's noch? Ach, Tina, jetzt stell dich nicht so an. Wir nehmen Kartoffelbrei.
Caro, wollen wir jetzt trotzdem mal die etwas übrig gelassenen Tabs in unserem Podcast schließen? Too many Tabs.
Dann nicht sie hinter. Wir nehmen die Pferde.
Okay, auf den Sattel. Spring.
Mir wurde neulich ein Reel in mein Instagram reingespült.
In dein Instagram rein?
Da richtig rein. Ich bin damit nicht alleine, weil circa 10 HörerInnen haben mir das auch schon geschickt, weil es bei denen auch aufgeploppt ist und man bleibt da einfach hängen. Denn es geht mal wieder um eine fragwürdige Reality-Show aus den 2000ern. Damit füge ich eine weitere Reality-Show hier unserem Kanon hinzu. Wir haben bereits besprochen, natürlich die Dating-Show I Wanna Marry Harry, wo Frauen dachten, sie daten Prince Harry, dann Love is King auf ProSieben, Germany's Next Showstars auf ProSieben, Mission Hollywood auf ProSieben, Big Boss mit Rainer Kallmund auf RTL.
Unvergessen.
DSDS und das Dschungelcamp haben wir mehrfach besprochen. Anja Rützel hat uns Bridal Plasty mitgebracht. Dann hatten wir natürlich noch den Fall Miriam Rivera, eine Transfrau, die in einer Dating-Show als Prank inszeniert wurde. Außerdem Dance Moms, Don't Smoke on the Water. Du hast neulich von Nasubi gesprochen, dem Kandidat in der japanischen Reality-Game-Show.
So viel.
Der sich nackt aus seinem Zimmer raus spielen musste und Masterchef Junior. Also wir haben einen
Krass.
Katalog. Und bei der Reality-Show, um die es heute geht, dachte ich im ersten Moment, ah, okay, eine Dating-Show. Weil guck mal, das ist der Vibe. Ich zeig dir jetzt einfach ein paar Fotos. Guck mal, wonach sieht das für dich aus?
Also es sieht einfach aus wie eine Abwandlung der Bachelorette. Es ist eine Frau und 15 Männer in schwarzen Anzügen. Und sie muss
die
sich offensichtlich entscheiden, ja.
Genau, das ist exakt die Ausgangssituation, die so gelernt ist aus diesen klassischen Dating-Formaten. Die Männer tragen alle Anzüge und stehen im roten Teppich vor so einer Villa. Und dann kommt eine junge Frau mit schwarzem Neckholder-Kleid und gutem Haar. Es sieht alles aus wie bei der Bachelorette, nur dass die Protagonistin jetzt hier nicht ihren Traummann sucht, sondern ihren leiblichen Vater.
Ach, okay. Ach, das ist der Twist.
Okay.
Oh, okay.
Und ich finde, dafür ist der Titel Who's Your Daddy dann doch irgendwie recht sexuell. Das ist
aber
alles.
Sie datet die dann auch so?
Nee, also sie sucht einfach ihren leiblichen Vater aus diesem Pool dieser 8 Männer, die es da gibt.
Nicht dein Ernst.
Das Konzept ist kaum zu glauben, aber diese Show hat tatsächlich so stattgefunden. Im Jahr 2005.
Ich habe mich schon gefragt auf dem Foto, warum die Männer alle sehr viel älter aussehen als sie.
Ja, das ist der Grund, ja. Das ist ein amerikanisches Reality-Fernsehformat von Fox, of course, das folgendermaßen abgelaufen ist. Die Hauptperson ist eine Frau namens TJ Myers, die als Kind zur Adoption freigegeben wurde und ihren leiblichen Vater, ihre leiblichen Eltern nie kennengelernt hat. Und jetzt quasi dort ist, um den ausfindig zu machen. Sie ist vom Beruf Schauspielerin. Hier stellt sie sich auch kurz vor.
I was adopted when I was 6 weeks old. And the records were closed. It was through a welfare agency that I was adopted.
Separated a lifetime from one another, does the bond between parent and child still exist?
Ja, das ist die Frage. Does the bond still exist? Kann man seinen Vater spotten, den man nie kennengelernt hat, in so einer Gruppe aus 8 Randos? Und, ja, wir erfahren, dass sie eigentlich ganz happy ist mit ihren Adoptiveltern, aber trotzdem will sie einfach erfahren, wo sie herkommt, wer die leiblichen Eltern sind. Seit sie 16 ist, sucht sie nach den leiblichen Eltern. Sie weiß deren Namen nicht, nur dass die super jung waren, als sie sie bekommen haben. Der Vater war 19 und beim Militär. 8 Männer stehen zur Auswahl. Und wenn sie es schafft, den leiblichen Vater zu finden in dieser Show, bekommt sie on top noch $100,000.
Mega, Jackpot.
Ja, und die Männer da, die zur Auswahl stehen, die Daddy-Kandidaten, die machen es ihr jetzt aber nicht leicht.
Hi TJ, my name is Carl. I'm from Simi Valley, California. And I'm your dad.
Good evening, TJ. My name is Scott. And I'm your dad.
Hi TJ, my name is Charlie. And I'm your dad.
Hi TJ, my name is Peter. I'm from Mesa, Arizona.
Oh Gott.
And I'm your dad.
Oh ja. Gott, ist das mal wieder abgefuckt.
Ja, und das 8-mal, sie hat schon so Tränen in den Augen stehen, weil diese 8 Fremden ihr quasi jetzt alle sagen, ich bin dein Vater. Und man fragt sich jetzt ja so ein bisschen, ja, was für ein Interesse haben denn jetzt die Männer, da so gut Theater zu spielen und diese junge Frau dann so
zu gaslighten.
Die Frau will halt einfach ihren Vater finden und auch noch 100.000 Euro kriegen. Also wo ist der Thrill bei dem Ganzen?
Wahrscheinlich kriegen die auch einen Gewinn, wenn sie reintricksen.
Da hat Fox sich was überlegt. Der Mann, der es schafft, sie zu täuschen, der es schafft, TJ davon zu überzeugen, dass er der leibliche Vater ist, gewinnt auch $100,000.
Boah, ist das evil.
Wie perfide ist das?
Es ist mal wieder ultra schlimm.
Ja, das Ganze ist gameable und sie kann auch noch Geld gewinnen.
Das wäre aber auch ein gutes alternatives Ende gewesen für Annie, das Musical.
Ja, ja, genau. Bei ihr ist das halt wirklich ein emotionales Thema, was man auch merkt, weil sie wirklich fast durchgängig weint und super emotionalisiert ist.
I didn't know whether my dad wanted to meet me or not. But I was told he does want to meet me. And I am so looking forward to filling in the rest of the blanks.
Oh Gott, das zeigt mal wieder, dass man jeden Lebensumstand in so ein Gameshow-Konzept umwandeln kann.
Ja, exakt. Also nicht nur Dating und Hochzeit und Scheidung, sondern auch Adoption und Eltern. Es ist alles
möglich. Evil. Es ist einfach evil.
Und auch dieses I was told, he wants to meet me. Also das impliziert ja die ganze Zeit, diese Show, die Producer, die wissen, die Tochter will den Vater treffen, der Vater will die Tochter treffen. Sie haben diesen Informationsvorsprung. Sie kennen die Identität des Mannes.
Und das ist auch gesichert, dass der Vater unter den Kandidaten
ist. Ja,
dabei
sie haben DNA-Tests gemacht, sie haben den ausfindig gemacht und haben diese ganzen Informationen da liegen und halten die aber zurück, um halt diese Show zu machen.
Boah, Leute.
Und die Tochter, die TJ, die versucht eben in dieser Reality-Show, ich will immer Dating-Show sagen, weil das halt wirklich dieser Dating-Show-Mechanismus ist.
Der Look sieht auch genauso aus.
Ja, weil sie versucht jetzt durch genaues Beobachten dieser Männer und Gespräche mit denen, halt auch wie so Dates, rauszufinden, wer es ist. Es gibt am Anfang, wie gesagt, diese gelernte Szene vor der Villa. TJ kommt an und die Daddys stellen sich auf. Dann gibt es dazwischen auch immer so Statements von dem richtigen Daddy in seiner creepy, verzerrten Stimme.
Each and every day, I hear a knock on the front door. The hardest thing was not to know if it was going to be her.
Okay, der Vater ist Batman offensichtlich.
Der Vater ist Batman.
Both are excited to play this, the ultimate guessing game.
The ultimate guessing game. So wird es da die ganze Zeit verkauft. Also du willst nach Jahren, seit du 16 bist, deinen leiblichen Vater kennenlernen, wir machen einfach einen Contest draus. Wenn man sich jetzt da reinversetzt, was ist das für ein Thrill und was ist das für ein, wie creepy ist es irgendwie, wenn da 8 verschiedene ältere Männer die ganze Zeit versuchen, dir einzureden, dass sie dein leiblicher Vater sind. Es war natürlich jetzt auch so, dass wenn sie am Ende falsch liegt und nicht den richtigen rausfindet, dann sagt der Sender jetzt nicht, tja blöd, jetzt siehst du den halt nie. Natürlich haben die am Ende eine Art Reunion. Deswegen war ich die Spannung, ob die sich am Ende treffen, ja eigentlich gar nicht gegeben. Deswegen musste der Fokus so voll auf diese emotionale Reise, die da alle durchleben und full Screenshots die ganze Zeit auf ihr heulendes
Face. Oh, und ich wette mit dir, dann war bestimmt so ein Handlungsstrang, dass einer, der gar nicht der leibliche Vater ist, aber so väterliche Gefühle für sie entwickelt.
So viel Zeit war da gar nicht.
Oh, okay.
Das waren halt immer so einzelne Folgen mit einer Person. Also sie haben es nicht über Wochen gestreckt, sondern quasi in einer Staffel hätten sie verschiedene Protagonistinnen gehabt pro Folge. hätten, sage ich, da kommen wir noch zu. Das ist ein recht verzweifeltes Konzept, irgendwie da wirklich da so reinzugehen. Zu der Zeit waren wir gerade die Einschaltquoten bei Reality-Shows auf Fox so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und haben irgendwie nicht mehr geschockt. Und Fox war von allen Sendern am verzweifeltsten, weil Reality-Shows zu der Zeit ca. 60% von Fox' gesamten Unterhaltungsprogramm ausgemacht haben. Und sie sind wirklich immer niveauloser geworden in ihren Konzepten und haben irgendwie noch versucht zu schocken. Dazu kommt ja, dass so Reunion-Szenen im Fernsehen total gut ankommen. Also so in Talkshows oder auch Konzepte wie Vermisst oder so, wenn am Ende sich dann alle finden
und
in den Armen liegen. Das weißt liebt man ja.
Als wir mal in einem Kölner Restaurant Julia Leischig am Nebentisch gesehen haben und du hast dann angefangen immer zu sagen, dass dein Cousin, dass du den schon lange nicht mehr gesehen hast. Um zu gucken, ob sie aufheult.
Ja, ich wollte mal gucken.
Da vorne ist Julia Leischig. Ich habe meinen Cousin aber schon lange nicht mehr gesehen. Mein geliebter Cousin. Das war ein schöner Moment.
Ja, vielleicht versucht die seitdem mich zu finden.
Sie hat dann immer so aufgehorcht.
Ja.
Habe ich da verlorene Cousin gehört?
Erzähl mir mehr. So oder so, es sind die 2000er und nobody cares. Wir testen einfach mal vor der Kamera, was Menschen bereit sind, für Geld und Fame zu machen. Und hier geht's aber ja wirklich nicht auf so körperliche Stunts. Da gab es zum Beispiel die Serie Fear Factor, wo die irgendwie in einer Schlangengrube liegen mussten. Oder auch plastische Chirurgie, was ultra verwerflich ist. Sowas wie The Swan oder so. Hier geht's einfach um pure Emotion, um so ein super intimes Thema wie Adoption und leibliche Eltern. Und daraus wird jetzt ein Ratespiel gemacht mit Geldpreisen mit $100,000.
Ja.
Und naja, sie hat jetzt erstmal die Möglichkeit, die Daddies kennenzulernen bei einer Cocktailparty. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Also du hast jetzt 8 Männer, würdest du dir was Bestimmtes fragen? Oder?
Ich glaube, ich würde erstmal auf Äußerlichkeiten gehen. Gucken, ob man irgendwie ähnliche Augen hat, irgendeine ähnliche Nasenstellung. Es ist ja nicht automatisch gegeben, dass man aussieht wie seine Eltern, aber das ist dann doch recht häufig. Das muss ich sagen, das finde ich auch immer am interessantesten, wenn man Eltern kennenlernt von irgendwie FreundInnen oder ArbeitskollegInnen, weil es immer so ein bisschen embarrassing ist, dass es Leute gibt, die so ähnlich
auch
aussehen.
Geschwister.
Ja, genau. Ja, also, ach so, euch gibt es zweimal?
Ja, du hast da genau die Nase, genau. Aber sie hat die Augenbrauen. Ja, genau.
So, das ist eh immer sehr spannend. Also ich glaube, das wäre so mein, da würde ich so als erstes Leute einkreisen.
Ja.
Und dann,
es ist jetzt in dem Fall so, dass keiner der Männer auf den ersten Blick ihr super ähnlich sieht. Also das fällt schon mal weg. Sie macht das jetzt so, dass sie den Fragen stellt. Sie fragt zum Beispiel, was die größte Leidenschaft der Männer ist. What's your greatest passion? Und da kommt dann zum Beispiel so eine Antwort bei rum.
M&M's, but I had to stop that because it's getting too fat.
Carl said something that was like right on with what I like. My number one candy when I was a little girl was M&M's.
Sie beide mögen M&M's.
Mein Gott, das hat jetzt gar nichts zu sagen.
What is your greatest passion? M&M's?
My greatest passion.
Ja. Sie muss da nehmen, was sie kriegen kann an Informationen.
Ja, aber das hat ja jetzt gar nichts, also ist ja gar kein Anhaltspunkt.
Ja, das könnte der leibliche Vater sein,
weil er auch gerne M&M's mag.
Ja.
Das ist wahrscheinlich dann noch Produktplatzierung von Fox.
Wahrscheinlich, ja. Dann beobachtet sie die Männer durch Überwachungskameras. Also sie sitzt quasi in so einem Control Room zwischendurch und kann die auch beobachten, wie die Daddys sich so verhalten. Zum Beispiel beim Essen isst der leibliche Vater vielleicht dasselbe gerne. Dann findet sie raus, oh, einer mag auch keine Kirschen. Ich mag auch keine Kirschen. Ist das vielleicht
mein
Vater?
Ja, aber das hat doch gar nichts. Wie viele Eltern mögen Kirschen und die Kinder mögen keine Kirschen?
Ja, aber manchmal, keine Ahnung, kann ja sein. Also sie hat ja erstmal keine richtigen Anhaltspunkte. Dann kriegt sie aber die Info, ihr leiblicher Vater ist ein preisgekrönter Disco-Tänzer. Was würdest du jetzt machen mit der Info?
Zum Tanzen auffordern.
Richtig. Sie lässt die inzwischen verbleibenden 4 Väter tanzen und beobachtet die.
Rick feels like a wonderful spirit. He's just willing to try anything or do anything. And just...
Okay, jetzt lässt sie alle tanzen.
Es ist super weird. Sie sitzt in so einem Disco-Raum und vor ihr tanzen so 4 potenzielle leibliche Väter vor ihr.
Weil sie weiß, er ist auf jeden Fall ein erfolgreicher, preisgekrönter Disco-Tänzer.
Ja. Ja, genau.
Okay. Also, aber der sah jetzt zum Beispiel, den man da jetzt gesehen hat, nicht aus, als wäre er preisgekrönt.
Spoiler, der war es, ist auch nicht der Vater.
Okay, der ist dann rausgeflogen.
Ja, genau. Also so ein Tanzcontest, wo 4 mögliche Väter da lustig durch den Raum tanzen, ist extrem absurd, aber irgendwie noch drollig auf eine Art. Es gibt aber wirklich auch extrem emotionale Gespräche, die so richtig tief gehen mit all diesen Männern.
I want you to know, you were conceived in absolute love and I loved your mother very, very much. There wasn't a day that went by that I didn't think about you and regret what we did.
What the hell? Also sie lügen ihr irgendeine emotionale Geschichte ins Gesicht.
Wie krass das ist, dass teilweise also Schauspieler, ja, einfach gute Schauspieler anscheinend, sowas erzählen in so einer aufgeladenen Situation. Und der Nächste erzählt genau dasselbe und weint auch. Die weinen alle die ganze Zeit.
Oh mein Gott.
Ja, und diese Situation, diese traurige Situation wird aber einmal kurz gebrochen. Da hat der eine Vater nämlich was mitgebracht. Er hat seine Tochter gemalt, wie er sie sich in seinen Träumen vorgestellt hat.
But this is the picture that I have had in my mind for the last 20 years. And it says, Tammy Michelle, as I see you in my dreams.
Oh nein! Oh nein! Es ist eine scheußliche Bleistiftzeichnung, die überhaupt nicht aussieht wie sie. Und auf dieser Bleistiftzeichnung ist so eine Schattierung, die man aber so mit so einem schwitzigen Daumen herbeigewischt hat.
Ja, er hat sie sich in seinen Träumen vorgestellt, aka sie stand nachts als Schlafparalyse-Dämon so vor seinem Bett.
Ja, wirklich, so sah es aus.
So, und das war jetzt das Finale.
Dieses Foto musst du auf Instagram posten, das müssen die Leute sehen.
Das poste ich. Einer dieser beiden Männer ist es. Wem würdest du jetzt glauben? Der Vater mit dem creepy Bild, der geweint hat, oder der davor, der auch geweint hat?
Ich hoffe für sie, dass es nicht der mit dem Bild ist.
Ja, so ist es leider nicht.
Nein!
So, am Ende
das ist
es
der
jetzt
Künstler.
Grande Finale. Der Vater wird vor eine Schattenwand gestellt für den großen Reveal.
Natürlich, wie bei Brit.
Ja, nochmal eine Off-Stimme, die sagt, sie muss die wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen. Natürlich kompletter Bullshit. Es geht ja nur um diese 100.000 Euro. Sie sieht den ja eh gleich. Ja. Also ist alles so sehr artificially hochgejazzed. Sie entscheidet sich für Charlie.
I believe that my father is Charlie.
Er tritt raus.
Sweetheart, I'm home.
Sie liegt richtig. Sweetheart, I'm home. Es ist alles wirklich so ultra
kitschig.
Ja, wie sonst was. Er entschuldigt sich dann bei ihr dafür, dass er sich all die Jahre, also dass das jetzt nie so
geklappt
hat.
Aber man weiß ja jetzt noch nicht, ob es wahr ist oder nicht, sondern nur ihre Entscheidung.
Doch,
Charlie ist der Vater, sie hat richtig
echte
gewartet.
Der Echte hätte so oder so hinter der Wand gestanden.
Ah.
Und sie hat ihn erkannt. Das hat sie so abgeholt mit diesem Bild.
Okay.
So, und er präsentiert ihr dann aber noch eine letzte Überraschung. Er erzählt ihr nämlich, er hat eine Frau, mit der er drei Töchter hat, also ihre Halbschwestern, und die kommen dann auch noch alle rein, um die Ecke.
Okay.
Die hat sie dann noch kennengelernt und dann hat er noch ein Ass im Ärmel. Es kommt einfach die leibliche Mutter noch heulend rein.
Die kannte sie auch nicht?
Nein, sie hat gar keine Ahnung, wer die Eltern sind. Und er hat aber noch Kontakt gehalten zu der leiblichen Mutter. Die waren damals super jung, irgendwie beide 19 oder so. Er musste zum Militär, sie musste so in ein Heim für so Mütter, die außereheliche Kinder haben. Dann wurde das Kind weggegeben, weil die beide super jung waren. Ganz tragisch eigentlich. Und dann kommt die Mutter rein und heult. Da habe ich direkt mitgeheult, weil es so extrem war. Und gleichzeitig war ich super sauer, weil das alles so wrong ist und sowas nicht als Gameshow stattfinden sollte. Das ist alles irgendwie abgefuckt, aber alle machen mit. Und DJ bedankt sich dann nochmal bei den Betrüger-Daddies. Und dann sagt nämlich auch einer der Kandidaten, er ist stolz darauf, dass er Teil ihrer Reise war.
Natürlich.
Also das Ganze ist irgendwie so, ja, wie so eine Kinderfantasie von so, die Adoptiveltern finden. Ja. Ganz wenig von der echten Geschichte wird eigentlich erzählt. Es ist wirklich einfach eine Gamifizierung von Adoption.
Ja, es ist ultra zynisch auch einfach.
Ja, und das Konzept kam auch Überraschung nicht so gut an, weder in den Kritiken noch in der Quote. Das sollte ursprünglich eine Staffel mit 6 Episoden werden, also 6 verschiedene Frauen auf Vatersuche, mit einem Special, diesem Special als Pilotfolge. Und dann hat Fox aber die restlichen Folgen nie ausgestrahlt. Die liefen dann irgendwann mal auf dem Fox Reality Channel. Aber diese eine Pilotfolge, die wir gerade gesehen haben, die von Fox, die kann man sich in voller Länge auf YouTube angucken. Und die Kritiken, ja, die waren auch sehr gemischt, sage ich mal. Es gab sogar Proteste von so nationalen Adoptionsorganisationen, die gesagt haben, das ist halt ein komplett voyeuristisches und ausbeuterisches Konzept. Destructive, insensitive and offensive to tens of millions of Americans with adoption in their families. Also sowas Persönliches und Komplexes zu nehmen und dann in so eine Geld-Game-Show umzuwandeln, ist irgendwie ja pervers und nicht so richtig sensibel. Starke Gefühle dazu hatten auch viele Adoptiveltern, die sich beim Sender gemeldet haben mit Programmbeschwerden und versucht haben, die Sendung abzusetzen. Die Gegenposition von den Produzenten war so, hä? Finden wir gar nicht.
Hä, meldet euch doch bei uns, um eure Kinder und eure Eltern zu finden.
Wussten ja alle Bescheid und haben ihr Einverständnis ergeben und sie haben da jetzt das Leben ja zum Positiven verändert. Also ja, vielleicht ja, dachten wir,
es gibt immer das Argument, auch bei DSDS und Supertalent und wo diese ganzen Leute am Nasenring durch die Manege geführt werden, da wird ja immer gesagt, die machen es ja freiwillig, aber es hat halt nicht jeder, der sich da anmeldet, diese Medienkompetenz, um zu wissen, was das alles nach sich zieht. Ja. Das sind ja nicht automatisch Profis, nur weil man sich vor eine Kamera stellt.
Ja.
Das ist einfach perfide, das auszunutzen.
Finde ich auch eine gute Begründung, warum das alles eigentlich eine ganz gute Sache war. Er wurde dazu von einem Freund inspiriert, der auch adoptiert wurde.
Super.
Er kennt einen Adoptierten.
Ja, ich habe einen Adoptierten als Freund.
Genau.
Bestes Argument bei jeder Kritik.
Die Washington Post hat Who's Your Daddy einen neuen Tiefpunkt des Reality-Fernsehens genannt. Und die New York Times hat gesagt, dazu ist sie noch langweilig und kitschig und einfach Soap Opera.
Aber ein schönes Bild wurde gemalt.
Also alles in allem irgendwie ein Griff ins Klo. Das hat Fox aber nicht davon abgehalten, einen Spin-off zu produzieren.
And I'm your mom.
I'm your mom.
And I'm your mom.
I'm so excited.
Was meinst du, wie das hieß?
Who's your mommy?
Korrekt.
Ja, ich denke, wie so ein großartiger Fox-Produzent.
Ja, selbes Konzept, nur mit leiblicher Mutter. Da wurden 8 Folgen auch produziert mit jeweils einer Frau, die ihre leibliche Mutter sucht und dann aber auch nur 2 auf diesem Fox Reality Channel ausgestrahlt. Das habe ich mir auch noch komplett reingepfiffen, die Folge mit Alexis, die ihre Mutter sucht. Da hat sie dann alle eliminiert. Es ist das Finale und sie muss entscheiden, wer die Mutter ist. Und sie hat 2 zur Auswahl, 2 Mamis, Carol und Liza, und hält auch jetzt ihre Abschlussrede vor der Schattenwand, wo die Mutter hintersteht, die leibliche, muss erklären, wie sie sich entschieden hat.
Mom, because we gotta hang out through the spa and the karaoke, I realized that we had a genuine connection. You asked me a question in the spa that showed your genuine love for me. And that is why I think you are my mother. Carol.
Oh, es ist nicht Carol.
Nein.
Es ist Liza. Sie hat gesagt, sie hat sie erkannt, dass sie wirklich geliebt wird von der Carol.
Nein, wie schlimm ist diese Situation? Das ist ja noch ekelhafter.
Guck mal, und jetzt umarmt sie sich und jetzt muss sie nochmal zurückrudern.
It's a game, okay?
Hi.
It's okay.
Beautiful. You are absolutely
wonderful. Oh Gott, das ist ja etwas, das
wird... I just wanted to know, I guessed. I gave it a 50-50
shot. Das war 50-50, sagt sie.
Das wird man ja ein Leben lang nicht mehr los, wenn man das einmal gesagt hat.
Ich habe mich von der anderen Schauspielermutter so genuinely geliebt gefühlt irgendwie.
Oh nein.
Carol, you're my mom. Und dann kommt Liza raus.
Nein.
Und es ist so weird. Und sie sagt halt, es ist irgendwie, ich musste halt raten. Und ich dachte halt, es wäre die andere. Also das kann ja auch noch passieren. Oh, das Gott. Ist ja bei der Anna, bei der TJ zum Glück nicht passiert.
Das ist nochmal gut gegangen.
Weil er sie ja bezirzt hat mit dieser wunderschönen Zeichnung. Also dieses Konzept ist wirklich so beklemmend und unangenehm intim. Ich will da raus. Ja. 2000er, bye!
Ja, halt, stopp. Nicht so schnell. Bezüglich 2000 dabei, denn ich habe ja heute auch noch ein paar Tabs zu schließen und ich werde heute in meinen Tabs ein weiteres weirdes Maskottchen introducen, das sich perfekt in die Reihe eingliedern kann zwischen Rolf der Hand, Goleo und Mr. Blobby. Und dieses Maskottchen wurzelt nämlich auch in den 2000ern. Wir haben es bereits schon einmal genamedroppt, nämlich im Tab zu Rolf der Hand, aber ich wurde nach einem unserer Auftritte, ich glaube es war in Hannover, von einer Hörerin nochmal daran erinnert, dass sich dieses Maskottchen auch super eignet für einen Solo-Tap. Und zwar geht es um das Maskottchen der Expo 2000, die Weltausstellung, die im Jahr 2000 in Deutschland in Hannover stattgefunden hat. Und das Maskottchen hört auf den schönen Namen Twipsy.
Ich gebe Twipsy direkt mal ein.
Ja, genau. Google mal. Also es wird T-W-I-P-S-Y geschrieben.
Twipsy.
Weil es das Maskottchen der Expo 2000 war, feiert es dementsprechend in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.
Ich habe dieses Maskottchen in meinem ganzen Leben nie gesehen.
Wirklich nicht?
Noch nie.
Aber das war sehr huge. Gut, wir waren auch Kinder im Jahr 2000.
Ja, ich war 6.
Du warst 6. Jetzt erzähle ich dir aber mal ein bisschen was zu Twipsy. Vor allem, weil Twipsy extrem gut zu Too Many Taps passt, denn Twipsy sollte auch so eine Art Maskottchen für das gesamte Internet werden. Also du hast jetzt gerade hier einen Tab geöffnet und Twipsy mal gegoogelt. Ich finde das Design total abgefahren. Beschreib doch mal, was du siehst. Wie sieht Twipsy aus für dich?
Artsy. Es erinnert mich total an diese Figuren, die im Centre Pompidou stehen in Paris.
Ja.
Von hier Niki de Saint-Phalle. So sieht es aus. Und auch so ein bisschen Picasso-esque.
Ja, also es ist ein zweidimensionales Männchen, hat eine große türkise Nase und dann so einen schwarzen mondförmigen Oberkopf. Aber der Unterkiefer ist dann wiederum gelb. Er hat zwei unterschiedliche Schuhe an. Einer ist so hochhackig mit Absatz, der andere ist flach.
Twipsy ist extra.
Genau, Twipsy ist extra, hat einen bunt geringelten Bauch.
Ja.
Und besonders auffällig, ist dir bestimmt natürlich auch sofort ins Auge gesprungen, er hat eine große, orangene, wabbelige Hand.
Und eine kleine weiße.
Genau, die so eine Art Mickey-Maus-Handschuhe
hat. Und er hat eine Art Goatee. Er hat so einen
außerdem,
spitzen schwarzen Kinnbart.
Genau, also so sieht Twipsy aus. Und das Ganze wurde designt vom spanischen Designer Javier Mariscal.
Ah.
Der hatte vorher schon die Maskottchen für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona erfunden und sich mit seiner Twipsy-Zeichnung bereits 5 Jahre vor der Expo 2000 gegen 17 andere Maskottchenvorschläge vor einer internationalen Jury durchgesetzt. Javier Mariscal hat sich bei dem Design von Twipsy, was wir jetzt gerade so ja künstlerisch hochwertvoll, man merkt uns unser Kunststudium an, beschrieben haben, hat sich dazu natürlich tiefschürfende Gedanken gemacht, was dieses Design zu bedeuten hat.
Ist es inspiriert von Hannover?
Unter anderem.
Twipsy ist ein sehr sympathisches, sehr dynamisches Maskottchen, das sich ständig verändert. Es verkörpert das Jahr 2000. Angenehm, aber gleichzeitig auch verrückt, denn wir sind verrückt. Und gleichzeitig sehr rational, sehr wissenschaftlich. Ich glaube, dass Twipsy ein sehr positives Maskottchen sein wird, so wie es die Expo ist.
Twipsy ist positiv bekloppt.
Richtig, herrlich positiv bekloppt. Soll gleichzeitig das Jahr 2000 sein, sympathisch, dynamisch.
Und wissenschaftlich rational.
Richtig, auch verrückt, denn wir sind alle verrückt.
Mhm.
Sensibel und vielseitig. Na gut, das haben wir jetzt auf dem ersten Blick nicht erkannt, aber gut. Ich bin jetzt aber nochmal tief eingestiegen in die Geschichte von Twipsy, weil er ähnlich wie Rolf die Hand für eine gewisse Zeit eben während der Expo 2000 omnipräsent war und danach aber wieder verschwunden ist, was auch erklären mag, dass du Twipsy noch nie gesehen hast. Und meine Recherche hat mich bis zu einer neuen Seite getragen, die ich jetzt ganz eng in mein Herzlein mit aufgenommen habe, nämlich die Seite Mascotpedia. Das kannte ich noch nicht und es ist ein Wikipedia nur für absurde Maskottchen.
Geil.
Da sind alle Maskottchen, die es jemals gab, auf der ganzen Welt aufgelistet mit Geschichte und Aussehen und wer sich das alles ausgedacht hat und so weiter. Da könnte ich wirklich Stunden verbringen.
Wie Bibi Blocksberg sagen würde, oh, Spitze!
Ja, wow! Spitze, wow! Ja. Und was ich da alles für bizarre Maskottchen gefunden habe, da könnte man Too Many Tabs-Folgen noch 100 Jahre lang mitfüllen. Was ich jetzt vor allem bei Twipsy interessant war, bei der Entstehung, ist, dass zwar die Zeichnung von Javier Mariscal kam, aber der Name Twipsy von einer anderen Person, nämlich von einer Person aus Deutschland mit dem Namen Manfred Gotter. Der kommt aus Hessen und er hat einen interessanten Beruf, weil der sich nämlich beruflich Namen ausdenkt. Der ist Namenserfinder und Manfred Gotter ist sowas wie der Godfather of Namen. Der wird auch in Artikeln der Namenspapst genannt, weil der sich so viele geile Namen hat einfallen lassen.
Das finde ich irgendwie ein krass, also
geiler Beruf, oder?
Ja, aber es ist jetzt nicht so schwierig, sich Namen so auszudenken.
Naja, komm, hast du dir schon mal Namen?
Leon.
Das hast du nicht ausgedacht. Sarah
Andreas.
Gibt's. Andreas gibt's auch.
Dann sag halt Andripski.
Das ist nur Andreas und Rubinski gemischt.
Ich wollte mit Twipsy mischen.
Ach so, okay.
Ja.
Du musst dir Fantasiesachen ausdenken, weil hier Manfred Gotter hat sich zum Beispiel die Wörter ausgedacht. Twingo.
Ähnlich wie Twipsy.
Kongstar hat er sich ausgedacht.
Okay.
Smart, das Auto, smart.
Ja, gut, das ist ein Wort.
Also ja, das ist ein Wort, weil er sich ausgedacht hat.
Smart heißt doch schlau.
Ja, aber als Auto, Targobank
ja,
hat er erfunden.
Dann nenne ich halt das Auto schön.
Er hat sich Targobank ausgedacht. Naja, also ich war total fasziniert davon, dass das ein Beruf ist.
Ja.
Und ich habe in einem Spiegelartikel, ja, ich kann dich ja mir jetzt gar nicht beeindrucken oder was.
Ich bin irgendwie, also, ja.
Denk du dir doch mal ein Wort aus.
Ja, warte.
Ja, da, ne, das
wollte ich
genau,
sagen.
Das, genau, weil das ist nämlich doch nicht
warte,
so
warte.
Einfach.
Warte, Twango.
Nein, musste ich schon sowas ausdenken wie so Ischni, Mischni oder Horne, Morne. oder sowas, was dann Bedeutung hat. Du musst sie mit Bedeutung aufladen.
Tipsy.
Twipsy, Tipsy und Twipsy ist mir jetzt zu ähnlich, dafür, dass du sagst, du
Topsy
hast
Topsy heißt das Pferd von Susanne Martin.
Ach, wirklich?
Ja.
Topsy?
Topsy ist,
das kann, wieso nennt man ein Pferd?
Topsy ist die liebe Stute.
Also, das wird mir jetzt hier alles zu bunt. Also in dem Spiegelartikel habe ich gelesen, dass es tatsächlich sehr viel wert ist, wenn man sich so ein Wort ausdenkt. Nämlich 150.000 Euro kann man dafür bekommen, wenn man sich Targobank ausdenkt zum Beispiel.
Krass.
Oder Twingo. Also da
ich habe hier bis nächste Woche habe ich eine Liste mit geilen Wörtern und dann kannst du mal gucken.
Ja, aber ich werde es dir nicht bezahlen. Das musst du dann schon verkaufen, okay, an große Marken. Gut. Also wir müssen umschulen. Naja, jedenfalls ist Twipsy auch eines dieser Wörter. Und genau aus dieser Schmiede kam dann eben das Maskottchen für die Expo 2000, die tatsächlich Schwierigkeiten hatte wegen ihres Namens, weil sich keiner so richtig etwas unter dem Wort Expo vorstellen konnte. Das hat man nicht jetzt direkt mit Weltausstellung in Verbindung gebracht.
Weltausstellung in Hannover ist schon irgendwie auch...
Ist crazy.
Ja.
Da war auch der Werbejingle, das gibt's nie wieder, weil es anscheinend nur einmal in der Menschheitsgeschichte wird die Weltausstellung in Hannover sein.
Ja.
Weil es eben so assoziative Schwierigkeiten gab, musste kräftig die Werbetrommel gerührt werden für die Expo 2000, damit das Wort Expo in die Hirne der Deutschen gehämmert werden konnte, unter anderem mit Werbespots mit Sir Peter Ustinov und Verona Poth.
Und genau deshalb, finde ich, sollte jeder von seinem Chef einen extra freien Tag bekommen.
Einfach extra?
Genau. Und diesen Tag nenne ich ab sofort den Extra Expo Extra Tag. Oder das Extra des Tages? Nein, Extra Expo Sondertag. Der Expo-Tag am Sonntag. Der Sonder-Expo Extra Tag. Obwohl, das hört sich viel besser an. Extra.
Oder Expo-Tag. Ciao, Bella.
Das gibt's nur einmal.
Ja, das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder und da musste jetzt sehr oft das Wort Expo gesagt werden. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Expo, 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 Expo. Naja, es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. 18 Millionen Menschen haben dann in dieser Zeit die Weltausstellung in Niedersachsen besucht, die unter dem Motto stand, Mensch, Natur, Technik, eine neue Welt entsteht. Es haben sich dort 150 Länder und 27 internationale Organisationen präsentiert und allgemein wurde dann ein riesen Bohai um diese Weltausstellung gemacht. Man hat alle Register gezogen, damit jeder einzelne Mensch mitbekommt, dass diese Weltausstellung in Hannover ist. Kraftwerk, die Band, hat einen offiziellen Expo 2000 Song rausgebracht, der auch, oh Wunder, Expo 2000 hieß. Die Scorpions haben auch einen Song gehabt. Es gab eine große Wetten-Dass-Ausgabe vom extra gebauten Messegelände. Und in all diesen Werbeaktionen kam natürlich auch immer wieder das offizielle Maskottchen Twipsy zum Vorschein. Twipsy gab es in allen möglichen Merchandising-Varianten auf Tassen, Mützen, T-Shirts, Uhren, Kuscheltieren, Schlüsselanhängern. Besonders merkwürdig, es gab sogar eine Zeichentrickserie im Kinderkanal, im Kika, die den Kindern nun über das Maskottchen Twipsy die Expo 2000 zugänglich machen sollte.
Habe ich auch nie gesehen.
Nee, das vielleicht ist
es. Es sagt mir wirklich gar nichts, Twipsy.
Ich habe die Sendung auch nie gesehen. Die habe ich mir jetzt erst auf YouTube ein bisschen angeguckt. Und hier ist es jetzt vor allem interessant, weil diese Figur, die ja jetzt nur ein Logo sein sollte, jetzt zu so einem dreidimensionalen Charakter wird, der in einer Serie funktionieren muss.
Und der erlebt dann Abenteuer auf der Expo, oder?
Nee, eben nicht. Twipsy hat hier eine andere Aufgabe. Was Twipsy jetzt darstellen soll, erfährt man auch schon durch das Intro der Serie.
Hey Computerkids, es ist soweit. Macht eure Kisten an und seid bereit. Klick die Maus und du bist ein Held. Hier in der wilden Cyberwelt.
Das ist ja auch unser Motto.
Richtig.
Hier in der wilden Cyberwelt klicken wir auch die Maus.
Ja, Computerkids, es ist soweit. Macht eure Kisten an und seid bereit. Klickt die Maus und seid ein Held hier in der wilden Cyberwelt.
Wegen Mensch, Natur, Technik, ne? Naja.
Ja, also diese Serie lief von November 1999 an, um in das Jahr 2000 so rein zu begleiten. Über 26 Episoden und Twipsy war jetzt hier eben ein Charakter, der die E-Mails im Internet überbringt. Ein Postbote im Internet und er trifft auf Kinder, die durch einen Unfall in den Cyberspace geraten. Ab diesem Moment an fungiert ein Scanner als so eine Art Transporter in die Welt des Internets und dort erleben die Kinder dann mit Twipsy allerhand lustige Abenteuer. Okay. Es war tatsächlich von der Machart recht innovativ, weil sie 3D-Animation und 2D-Animation das erste Mal im Fernsehen kombiniert haben. Aber es gibt kaum noch Material von dieser Serie. Wohl auch, weil sie inhaltlich total schlecht war und es keinen so richtig gejuckt hat. Es gibt so ein paar Reviews auf YouTube, die sich das auch nochmal versuchen in Erinnerung zu rufen und sagen, dass die, also das sind immer 2 Episoden pro Folge, dass die wirklich poorly geschrieben sind und einfach keinen Spaß machen. Das war aber so der Peak von Twipsy, dass dieses Logo dann eben diese Serie bekommen hat. Aber bevor ich jetzt die Tabs zu Twipsy und zu Expo 2000 ein für alle Mal schließe, darf ich noch eine skurrile Begebenheit nicht unterschlagen, und zwar zu dem Stichwort Pinkelprinz. Ich weiß nicht, sagt dir der Pinkelprinz etwas?
War das hier Ernst August?
Richtig. Es gab einen Vorfall während der Weltausstellung. Prinz Ernst August von Hannover.
Das Enfant Terrible.
Richtig. Sein voller Name ist, den habe ich extra auswendig gelernt hier für den Podcast, Ernst August Albert Otto Ruprecht Oskar Berthold Friedrich Ferdinand Christian Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg königlicher Prinz von Großbritannien und Irland. Und der hat während der Expo 2000 an den türkischen Pavillon gepinkelt, ging deshalb als Pinkelprinz in die deutsche Boulevardgeschichte ein und hat sich dann auch noch öffentlich wegen dieses Titels, dem ihm natürlich die Bild-Zeitung verliehen hat, dann mit dieser Zeitung gefetzt und gegenseitig verklagt. Das war der große Skandal.
Ist der Pinkelprinz auch der Prügelprinz?
Ich glaube ja, mit dem Regenschirm.
Genau, da gab es doch einen Gewaltausbruch, wo er auch Bewährung bekommen hat. Und dann hat er gesagt, der Grund war Unterzuckerung.
Ja, das ist Ernst August. Das war der Skandal auf der Weltausstellung und das war damals tatsächlich dann auch Thema in der Wetten-Das-Ausgabe von der Expo.
Meine Lieblingswette war nicht dabei. Ich habe mir gedacht, es wäre schön, 7 türkische Adlige zu finden, die an den deutschen Pavillon pinkeln. Aber das ist uns leider nicht geglückt.
Applaus für Thomas Gottschalk für diesen Witz. Nichts ist so Deutschland wie Ernst August Albrecht Otto Ruprecht Oskar Berthold Friedrich Ferdinand Christian Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg königlicher Prinz von Großbritannien und Irland gehört.
AKA Pinkelprinz.
Richtig, der Pinkelprinz.
Ich habe hier gerade gesehen, weil ich dir gerade Expo 2000 gegoogelt habe, dass die hier auch so Ballons in den Himmel gelassen haben. Sie haben 65.000 mit Helium gefüllte Luftballons aufsteigen lassen, genau wie bei diesem Ballon-Desaster, was es schon mal gab, in den 80ern, glaube ich, was schiefgegangen ist. Aber hier ist anscheinend gut gegangen.
Ich fand das Gelände, was ich mir jetzt da bei dieser Recherche nochmal angeguckt habe, das war sehr eindrucksvoll. Das glaubt man gar nicht, dass es mitten in Hannover steht. Ein paar dieser Gebäude sind mittlerweile wohl wieder irgendwie in Benutzung. Die standen jetzt auch jahrelang leer. Aber das war auch so bunt und hatte tatsächlich auch so die Farbwelt von Twipsy, dieses Messegelände. Das war auch so ein bisschen artsy und mit krassen Gebäuden und einem Saal, der aussah wie ein Wal. Naja, das habe ich mir auch alles nochmal angeguckt. Also das gehört alles zur Geschichte von Twipsy, der jetzt für immer hinterlegt ist in unserer unendlichen Tab-Enzyklopädie.
Vielen Dank dir dafür, Miguel.
Ach, dafür nicht, Caro. Dafür bin ich doch da. Meine Tabs schließen, das mache ich gerne hier im Podcast ab und zu mal mit dir.
Dann ist jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen, wie am Ende jeder Folge hier auf dem Martinshof eurer ARD Audiothek.
Falls sie ihri, auchi, tepsi, habti, dann schickt die uns sie doch gerne an die too many tepsi.
Die musst du richtig sagen, sonst gehen die Leute es falsch ein.
too many tabs@ndr.de
oder an die
Socials. Oder an unsere Socials, da ist du @caroworbs und ich @miguelr_aus_a. Schickt die uns sie da doch gerne hini dani bauen wiri die gerne eini in unsiri Podcast.
So, jetzt ist Schluss. Jetzt reiten wir um die Wette hier aus den Tabs raus. Und wir sehen uns alle nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Also wir hören uns.
Ja.
Wir beide sehen uns, ihr hört uns in der ARD Audiothek.
Hallo, haben wir noch einen Cross-Promo?
Die haben wir auch noch. Aber vorher würde ich mich gerne verabschieden von den Leuten.
Tschüss, liebe Leute.
Tschüss, empfehlt den Podcast doch bitte weiter.
Gebt doch mal 5 Sterne.
Wenn ihr einen Crush habt, dann könnt ihr bei dem punkten, indem ihr sagt, guck mal hier, ein feiner Podcast, hör mal rein.
Sei geiler, zeig Podcast.
Ja, 5 Sterne hätten wir gerne und ein Follow.
Ach, da gibt es wieder Leute, die uns schreiben werden, dass es besonders schön kam, als sie versucht haben,
gerade
den Podcast zum Einschlafen
waren.
Zu hören und wir dann angefangen haben, in dem Zauberkater-Stimme von Bibi Blocksberg, von dieser einen Folge. Bin ich auch mal gespannt, ob den Leute überhaupt noch kennen.
Naja.
Naja.
Schlaft mal weiter. Ine Mine.
Ja.
Ene Mine.
Ja, ist ganz einfach, sich Wörter einfallen zu lassen, ne? Ganz einfach.
Jetzt reicht sie gleich. Gleich kriegen wir Krach.
Jetzt ist Tina. Also, liebe Leute, das war's von uns. Sonst labern wir uns hier jetzt noch weiter um Kopf und Kragen, ohne dass wir einen weiteren Inhalt
haben. Es gibt ja auch Schnellsprüche. Es gibt ja auch Schaf, Schlaf, Hex, Hex, wenn es ganz schnell gehen muss.
Wenn's brenzlig
wird. Jetzt geht's schnell. Gut. Ne? Gute Nacht.
Bis dann. Ich hab nichts nach Schwefel. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Ich bin Nora Hespers.
Und ich bin Sophie Rebmann. Zusammen erzählen wir in unserem Podcast von Severina Schmaglewska. Die Frau hat Unfassbares erlebt und wir wollten wissen, wie das geht.
Sie hat den Überfall der Deutschen auf Polen erlebt, den Zweiten Weltkrieg, die Besatzung, dann das KZ. Und schließlich hat sie als eine von zwei polnischen Augenzeugen beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg ausgesagt. Vor den Tätern, vor jenen, die für ihr schlimmstes Leid verantwortlich sind.
Danach hat sie gelebt und geliebt und eine Familie gegründet. Wir wollten wissen, wie kann ein Mensch so viel ertragen?
Wir erzählen die Geschichte in Deutschland und Polen. Mit ihrer Familie, mit Historikern und, die waren für sie wichtig, mit Pfadfindern. Und Achtung, es geht auch um die Darstellung schlimmster Gewalt. Denn was sie im KZ gesehen hat, wie Frauen und Kinder getötet wurden, ist schwer zu ertragen.
Ihr findet den NDR-Podcast Severina und die unsichtbaren Nazis in der ARD-Audiothek. Und in der ARD-Mediathek findet ihr das Doku-Drama Nürnberg 45. Auch da lernt ihr Severina kennen.
Cross-Promo-Ende.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many texts, 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 too many texts.